zum Metrolaut, dem Podcast von Metronaut. Mir gegenüber sitzt der großartige Gastgeber John F. Nebel.
Schönen guten Tag, Abend oder Morgen.
Und zu Gast haben wir heute Christian.
Hallo.
Und Max.
Hallo.
Und mein Name ist wie immer Kalle Kornblumen.
Ja, vielleicht kurz zu...
Du bist so ein Spezialist.
Das ist auch schon der erste Anrufer.
Das war ein gutes Timing. Wer gewinnt den Sportwagen? Sag's uns.
Wir halten nicht auf Leitung, Nick. Ich muss mal das Handy ausmachen. Okay, machen wir weiter?
Ja, natürlich, machen wir weiter. Es geht, genau, heute geht es um die politische Gruppierung Fels.
Für eine linke Strömung. Das ist ein
Akronym. Jetzt hast du die Pointe doch schon fast. Genau, für eine linke Strömung. Wo soll diese linke Strömung stattfinden und warum?
Das ist mal eine gute Einstiegsfrage. Eine linke Strömung, die einen gesamtgesellschaftlichen Einfluss hat, das würde ich sagen, so soll sie stattfinden. Also sozusagen von links aus mit sozusagen einem möglichst breiten Bündnis und auch mit einem Einfluss auf sozusagen andere Teile der Gesellschaft, würde ich sagen.
Ja, eben um wieder als linksradikale Gruppierung gesellschaftliche Relevanz zu entwickeln und eben nicht sich nur mit sich selbst zu beschäftigen und Szenepolitik zu machen. Das ist so der Ausgangspunkt gewesen vor inzwischen fast 21 Jahren.
Über 20 Jahren zumindest. 1991 war es, das war das Jahr, als die Gruppe gegründet wurde. Damals natürlich in einer ganz anderen gesellschaftlichen Situation, aus einer starken Kritik an der autonomen Bewegung, die ja die radikale Linke in den 80ern vor allen Dingen geprägt hat. Und da waren es dann Leute, die auch aus dieser autonomen Bewegung kamen, die dann Fels gegründet haben und aber da sehr dezidierte Kritiken geäußert haben.
Ja, eben.
Welche Kritiken waren das? Ja, unter anderem waren das die Strategielosigkeit der Linken, Einpunktpolitik, Kampagnen, die zu nichts führten und auch nicht zuletzt wegen einer starken subkulturellen Prägung der Gruppe der Autonomen, die eben sich immer mehr nur noch um sich selbst kreiste, oder das war zumindest die Kritik, und eben darüber hinaus kaum noch Handlungsfähigkeit zeigen konnte.
Und dieses für eine linke Strömung meint eben eine breite Strömung, die eben anschlussfähig ist, bis in die Parteien rein? Oder was meint das genau, dieses für eine linke Strömung?
Naja, also mit Parteien haben wir letzten Endes nicht so viel zu tun. Wir sind eine außerparlamentarische Gruppe. Das heißt, wir glauben, dass die Veränderung auf der Straße stattfindet oder sozusagen in der Stadt, aber nicht im Parlament. Also das ist uns ein wichtiger Punkt, zu sagen, wir glauben, dass parlamentarische Politik ist nicht unwichtig. Aber das ist nicht unser Hauptpunkt. Und da wird man natürlich auch oft sieht man ja auch in der Linkspartei, wird man halt in Muster zurückgeworfen, die sozusagen der Parlamentarismus mit sich bringt. Und da sind wir ganz froh, dass wir uns damit nicht auseinandersetzen müssen. Auch wenn wir natürlich punktuell Kontakt zu Leuten in der Linkspartei haben und auch immer wieder Bündnissen mit denen machen und das dann auch sowas wie eine sinnvolle Zusammenarbeit zwischen parlamentarischen und außerparlamentarischen Linken gibt. Zu dem Namen nochmal, ihr versucht uns jetzt da sozusagen auf diesen Namen festzunageln, und der war nämlich 1991 eigentlich sowas wie eine Notlösung. Mittlerweile finden ihn, glaube ich, viele ganz gut, aber sozusagen an dem Namen selber können wir jetzt, glaube ich, gar nicht so viel festmachen, auch wenn er natürlich schon das transportiert, was wir gesagt haben, also dass es darum geht, eine radikal linke Position möglichst breit sichtbar zu machen und eine Strömung zu formieren, die auch nicht so sektiererisch ist. Ich glaube, das ist auch noch ein wichtiger Punkt daran, dass es uns auch darum geht, da auch innerhalb der Linken Konflikte aushalten zu können und die auch gar nicht immer sozusagen erstmal austragen zu müssen. Also zum Beispiel sind bei uns die Debatten zwischen jetzt Anti-Deutsch und Anti-Imp, also eine Debatte, die in den 2000er Jahren ja sehr breit geführt wurde, die wurde bei Fels zwar auch geführt, aber in den letzten Jahren ganz wenig nur noch. Und das ist ein Punkt, der ist für uns nicht die Gretchenfrage. Also da geht es nicht wie bei anderen Gruppen darum, jetzt halt sozusagen anhand der Position zu Israel oder zum Palästina-Nahostkonflikt deutlich zu machen oder daran abzuwägen, mit wem machen wir Bündnis oder nicht. Das ist uns jetzt nicht der wichtigste Punkt.
Also konzentrieren auf das große ganze Ziel, weniger als auf quasi Detailfragen, weil man eh, sag ich mal, von dem großen ganzen Ziel, wann, nachdem sich irgendwann die Detailfragen stellen würden, eh noch so weit entfernt ist. So, und das dann irgendwie quasi auf einer, möglichst auf einer gesamtgesellschaftlichen Ebene, ohne sich irgendwie auszugrenzen, wie das ja vielleicht Autonomen gerne mal unterstellt werden könnte.
Naja, also es geht ja
jetzt, das jetzt in einem Satz so.
Ja, es geht jetzt nicht darum, immer das Große und Ganze im Blick zu haben und eben auf die Umwerfung dieser Verhältnisse den Blick zu fokussieren, sondern auch zum großen Teil oder sehr stark die Einsicht zu entwickeln, dass die sozialen Kämpfe, die stattfinden, eben aus dieser Perspektive in Teilbereichen stattfinden. Und es geht eben darum, zu sagen, dass eine Demokratisierung oder eine Umwerfung der Gesellschaft eben nur durch Demokratisierung der verschiedenen Bereiche der Gesellschaft möglich ist und eben es eben nicht den einen Kipppunkt gibt, an dem das Ganze zu wackeln und zu stürzen beginnt, sondern eben soziale Kämpfe zu initiieren, zu fokussieren, dort intervenierend in unserem Sinne oder in einem emanzipatorischen Sinne einzuwirken, dass eben reale Verbesserungen der Gesellschaft erzielt werden. Und dazu gehört eben auch, sich erreichbare Ziele zu stecken und nicht immer davor stehen zu bleiben und zu sagen, hier, wir zeigen jetzt allen, wie Gesellschaftskritik richtig funktioniert, und wenn ihr das nicht begreifen wollt, dann seid ihr nicht unsere Bündnispartnerin, sondern an den konkreten Problemen anzusetzen.
Also schon auch eine Sicht, die sagt, die Ausgangslage, mit der jetzt bestimmt durch, wie wir jetzt irgendwie politisch handeln und kämpfen, was wir erreichen und erkämpfen, und nicht immer, also das war, fand ich immer eine Kritik an vielen linken Gruppen, die das sehr auf, Moment, ich drehe mich mal lauter, die das sehr fixiert haben auf so eine revolutionäre Sache und sagen, oh, wenn ihr wohl jetzt ein bisschen was erreichen wollt, dann seid ihr Reformisten. Ich meine, die Diskussion, diese Vorwürfe habt ihr sicher auch gehabt.
Ja, also es, auf der anderen Seite bringt es halt nichts, immer wieder auf den Sturm, auf die Bastille auszurufen, wenn einfach niemand da ist, der mitmacht. Also das ist frustrierend, das nimmt einem niemand mehr ab, damit isoliert man sich nur selbst und pflegt seinen radikalen Gestus, und weiß nicht, das wäre mir nicht genug.
Und Fels ist ja auch Teil der interventionistischen Linken von einem bundesweiten Zusammenschluss, wo schätzungsweise 30 verschiedene Gruppen in ganz Deutschland Teil von sind, und gegen diesen Verbalradikalismus, also das machen ja radikale Linke gerne, zu sagen, Kapitalismus abschaffen, überwinden, was auch immer, also sozusagen das auf Transparenten mit sich rumzutragen, aber wenn man sie dann konkret fragt, ja, wie wollt ihr das eigentlich machen, dann ist meistens die Antwort nicht so richtig parat. Es ist ja auch so, dass man jetzt irgendwie so einen leninistischen Revolutionsbegriff von, sagen wir mal, 10 oder 5% der Bevölkerung nimmt die Waffen und sozusagen richtet dann die Diktatur des Proletariats ein. Das ist ja ein Punkt, da sind wir irgendwie drüber hinweg. Da sehen wir uns eher in der Tradition von einem zapatistischen, von einem globalisierungskritischen, von einem anderen Begriff, wo es sozusagen darum geht, irgendwie hegemonial zu werden und linke Positionen auch stark zu machen. Und genau, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass im Rahmen der interventionistischen Linken haben wir auch sowas entwickelt wie Richtungsforderungen. Das heißt, wir haben versucht, zum Beispiel anhand der Diskussion über ein bedingungsloses Existenzgeld einerseits eine konkrete Forderung zu haben, also was, wo die Leute auch anknüpfen können, sich was darunter vorstellen können, sozusagen ein Grundeinkommen, das entkoppelt von Arbeit ist einerseits, und andererseits aber damit auch so diesen utopischen Überschuss zu haben. Also die, was ich damit sagen will, ist, dass es dass man halt da schon über das Bestehende hinausdenken kann. Also im Kapitalismus ist die Koppelung von Lohn und Arbeit immanent. Und wenn man das schon mal irgendwie an der Stelle denkbar machen kann, das zu entkoppeln, dann sind wir schon mal einen Schritt weiter, als wo wir jetzt sind, zum Beispiel.
Ja, und unser Gespräch ist, glaube ich, gerade auch schon einen kleinen Schritt zu weit. Deswegen nochmal kurz, du hast gerade schon gesagt, ein bundesweiter Zusammenschluss. Wo ist denn Fels ansässig? Nur in Berlin?
Genau, nur in Berlin, ist eine rein Berliner Gruppe, die hier vor Ort sind wir so was wie zwischen 60 und 80 Leute, die in verschiedenen Arbeitsgruppen arbeiten. Können wir vielleicht gleich nochmal sagen, was für Arbeitsgruppen das sind. Wir haben jetzt auch nie so richtig Avancen gehabt, zu sagen, wir wollen auf bundesweiter Ebene irgendwie mehr Gruppen gründen.
Ja. Okay, also zusammenfassend eine Berliner Gruppierung, die sich für eine linke Strömung, also ich finde den Namen übrigens sehr sehr einleuchtend in Anbetracht der Ziele, die ihr euch da gesteckt habt. Also finde ich eigentlich einen ganz guten Namen. So Namensgebung kann man da, glaube ich, wenig kritisieren.
Ist eigentlich noch jemand dabei aus den Urzeiten?
Ja, ja, aber nicht so viele. Hm. Das ist auch tatsächlich ein Punkt, also Christian hat schon ein paar Sachen genannt, die Kritik an Autonomen waren. Ich würde noch ein paar ergänzen, zum Beispiel auch so eine Geschichtslosigkeit oder Generationslosigkeit, also dass die radikale Linke vor allen Dingen aus Leuten in den 20ern besteht, in einer bestimmten Lebenssituation, auch meistens Studierende, die auch Zeit dafür haben für sozusagen so ein hohes Pensum an Aktivismus. Das sozusagen ist eine Sache, die wir versuchen zu überwinden. Also ist ein Versuch.
Ist aber schwer, ne?
Ja, der sehr schwer ist, genau. Aber da, genau das einerseits. Und andererseits war es aber auch eine Kritik am Umgang mit Öffentlichkeit allgemein, die Fels damals den Autonomen vorgeworfen hat. Und das ist einerseits, was sozusagen Ansprechbarkeit angeht. Also deswegen sind wir auch eine offene Gruppe und versuchen auch Räume anzubieten, wo Leute uns treffen können.
Ja, und um das nochmal ein bisschen konkreter zu machen, das heißt, wir fordern jetzt nicht die ganze Person ein. Du musst bei uns, wenn du bei uns mitmachst, dann musst du alles in den Dienst der Gruppe stellen, sondern wir versuchen eben Angebote für Leute zu machen, die eben auch berufstätig sind. Und damit versuchen wir eben diesen Generationenknick irgendwie hinzukriegen. Also bei uns sind der überwiegende Teil der Leute haben eine Vollzeitstelle, würde ich mal so schätzen. Und wir versuchen das eben mit durch die verschiedenen Beteiligungsmöglichkeiten eben auch aufzufangen, dass die Leute eben nicht frustriert irgendwann aussteigen, weil sie sagen, ich komme mit dem Tempo der Gruppe nicht mehr mit. Ich kriege meine Kinder nicht los während der Gruppentreffen. Deshalb machen wir Kinderbetreuung auf allen unseren Treffen. Und das sind einfach so konkrete Ansatzpunkte, die so einen ziemlich, ziemlich wichtigen Stellenwert eingenommen haben. Und so, ja, so versuchen wir das eben, dass eben auch das Wissen nicht verloren geht, wenn die Leute aussteigen. Ja? Immer wieder das Rad von Neuem zu erfinden, immer wieder so auf die eigene Geschichtslosigkeit zurückgeworfen werden, weil das mit der theoretischen Wissensvermittlung auch nicht mehr so klappt und so weiter und so fort.
Nee, klar, und es ist ja auch, also das beobachte ich selber in meinem Freundes- und Bekanntenkreis eben, dass viele sind politisch aktiv gewesen oder sind politisch aktiv und auf einmal kommt dann irgendwie Kinder rein und so bürgerliche Modelle von Leben und dann sind die da raus einfach. Also das geht wahrscheinlich 90% aller politischen Gruppen so im linken Spektrum, oder?
Ja, und das geht mindestens uns auch genauso. Genau, also es ist eine Sache, dass ich will das jetzt persönlich gar nicht so schönreden. Ich glaube, das Problem haben wir auch. Wir versuchen nur einen Umgang damit zu finden. Ich würde das auch anders einschätzen als Christian. Ich würde denken, dass mehr Leute mehr als 50% keine volle Stelle haben, weil das ist auch schon sozusagen dieser Politaktivismus ist schon zeitaufwendig. Also das heißt, mindestens ein Treffen die Woche, wenn nicht zwei und dann nochmal Stunden nebenher, wenn man wirklich berufstätig ist. Also das sieht man auch, dass viele Leute, die bei uns mitmachen, dann auch wirklich, wenn sie sozusagen in den Beruf kommen, das wird schwierig, dann auch dabei zu bleiben.
Und die ganzen Wochenenden, die draufgehen.
Ja. Also jetzt haben wir viel von Zeit geredet, die verwendet wird. Wofür denn? Was macht ihr denn? Also ihr trefft euch zweimal die Woche, sagst du jetzt. Also das heißt, das sind natürlich dann die, sag ich mal, der harte Kern, ne? Der sind ja wahrscheinlich nicht die 70, alle 70 Leute.
Doch, also tatsächlich. Wir treffen uns einmal die Woche, treffen wir uns alle Arbeitsgruppen, die das Rückgrat der Gruppe bilden, an einem Ort. Aha. Und haben dort ihre normalen AG-Treffen. Das sind die Aranka, und das ist unsere Zeitschrift, das ist unsere Antifa-AG, die eben gerade sehr aktuell mit Dresden beschäftigt ist. Das ist die AG Internationale Solidarität, die seit ein paar Jahren sich verstärkt auf das Thema Antirassismus fokussiert hat. Das ist Abschiebeknast Grünau, jetzt aktuell die Abschiebezone am Flughafen, der entsteht.
Berlin, Brandenburg International, da soll am Willy-Brandt-Flughafen soll ein Gefängnis eröffnet werden. Das ist eine witzige Anekdote, die auch zum Beispiel in einem Redebeitrag erwähnt wurde zu einer Demonstration, die jetzt stattgefunden hat nach Grünau. Und genau, es wäre auf jeden Fall witzig gewesen für Willy Brandt, also witzig in Anführungsstrichen, wenn er damals, als er genau im Nationalsozialismus geflohen ist, dann in Norwegen oder war er? Nee. Auf jeden Fall, wenn er dann sozusagen auch hier die Tür zu und du bist hier Abschiebeknast, herzlich willkommen und gute Heimreise, das ist eigentlich eine Absurdität, aber genau an dem Flughafen wollen sie diesen Abschiebeknast, also sozusagen so einen Knast gleich im Transitbereich einrichten. Dann, um es nochmal weiterzuführen, welche AGs noch es
gibt? Im Transitbereich, um sich den Ärger zu sparen, dass die Leute erstmal auf deutschem Boden überhaupt landen.
Genau, so wie ich das verstanden habe, ist es so, dass damit gleich schon, ich weiß nicht, ob die Einreise dann überhaupt stattgefunden hat, aber es geht natürlich darum, die Leute erst gar nicht, denen kein Asylverfahren zu ermöglichen. Also es gibt ja diese Dublin-II-Regelung, dass es sichere Drittstaaten gibt, die alle Staaten um Deutschland rum sind, ja sozusagen, man kann ja eigentlich nach Deutschland nur über die Luft einreisen, wenn man Asyl beantragen will, sonst sagen die einem, na geh doch nach Polen oder geh doch nach Österreich oder geh doch
liegt auf dem Weg,
wohin zurück, weil das ist auch ein sicheres Land und da kann man auch Asyl beantragen. Ich glaube, aktuell ist es so, dass nur Griechenland als einziges Land in der EU, auch wegen der Proteste, die es da gab, nicht mehr als sicherer Drittstaat gilt. Das heißt, dass Flüchtlinge, die aus Griechenland kommen, die können noch Asyl beantragen und sonst ist es, glaube ich, sehr schwierig. Ja, aber wenn ihr wollt, dann sagen wir nochmal, was die anderen AGs sind.
Oder, ich würde jetzt vielleicht erstmal, wir haben jetzt ein paar genannt schon mal, ich habe da noch schnell mitnotiert. Die Aranka ist ja eigentlich das ist ja auch schon eine Zeitschrift mit einer gewissen Tradition. Ne? Ich glaube, die ist zwischenzeitlich mal nicht erschienen. Kann das sein oder habe ich mir das nur eingebildet?
Nö, die ist immer erschienen, mal mehr oder weniger regelmäßig, also 2 bis 3 Mal im Jahr erscheint sie im Moment. Und das war, also im Moment sind wir bei der Nummer, jetzt kommt gerade, im Februar kommt jetzt die Nummer 45 raus. Und das runtergerechnet, die gibt es seit 92, also 2 bis 3 Mal im Jahr.
Ja, ist gut,
es gab keine Pause.
Ja, ist eine Zeitschrift für linke Theorie und Debatte, ist der Versuch.
Aranka geschrieben mit 2 R und 1 C, ne?
Genau, das kommt aus dem Spanischen eigentlich. Das heißt sowas wie losmachen, anfangen und ja, genau, war der Versuch, sozusagen so linke Debatten anzustoßen und zu führen, auch irgendwie anders als, also damals gab es die Interim, die gibt es ja immer noch, da gab es wahrscheinlich auch andere Zeitschriften, aber mit der Aranka war es der Versuch, nochmal anders auch vom Layout zum Beispiel irgendwie zu wirken und auch nochmal anders Debatten zu führen.
Ja, und die eigene Praxis zu reflektieren. Ist jetzt nicht so ein schnelles Diskussionsorgan, weil alle 6 Monate oder alle 5 Monate, da, das ist ein bisschen dürftig dafür, aber ja, das ist so der Anspruch.
Ist auch ein ganz schöner Aufwand, eine gedruckte Zeitung zu machen. Also
genau, gibt es auch immer wieder Diskussionen, inwiefern das überhaupt noch Sinn macht heutzutage.
Ich habe keine Diskussion drüber.
Da gibt es durchaus Diskussionen, die dann, wie man ja an Christians Rückmeldung da erfahren kann, einschlägig beantwortet werden. ja, genau, aber ja, ist die Frage, aber man muss sagen, so, wenn ich das jetzt richtig sehe, die letzten Ausgaben sind auf jeden Fall jetzt ganz gut weggegangen, also wurden teilweise ausverkauft.
Ja, die sind sind auf jeden Fall, glaube ich, seit. Mein persönliches Gefühl ist so, dass sie seit einem Jahr irgendwie deutlich sichtbarer wieder geworden sind. Oder so 1,5 Jahre vielleicht auch. Das sehe ich die Hefte wieder öfter.
Ja, schön.
Also das ist mein persönlicher Eindruck. Deswegen hatte ich ja schon den Verdacht, dass sie zwischendurch mal nicht gab. Ich sie so ein bisschen zeitweise aus den Augen verloren hatte.
Ja, und die aktuelle Ausgabe, die gerade draußen ist, die beschäftigt sich eben auch gerade mit linker Geschichtspolitik und wie wird es eigentlich geschafft oder nicht, oder eher gesagt, wo sind die Leerstellen, wie wird es, wieso funktioniert es eigentlich nicht, linke Geschichtsschreibung zu führen, eine eigene Geschichte zu entwickeln und auch Wissen weiter zu vermitteln.
Antifa-Arbeitsgruppe.
Genau, die AG Antifaschismus arbeitet vor allem, Christian hat das ja eben schon kurz angesprochen, zu Dresden. Also Dresden, das heißt konkret im Februar, jetzt in wenigen Wochen, gibt es ja den größten, hoffentlich ehemals größten Nazi-Aufmarsch Europas. Da waren in den letzten 5 Jahren immer sowas wie zwischen 5.000 und 8.000 Neonazis unterwegs, die der Bombardierung Dresdens gedacht haben. Also da findet eine ganz perfide Verdrehung der Geschichte statt. Die stellen die Dresdner Bevölkerung als Opfer der Alliierten und des Bomben-Holocaust, das ist jetzt deren Terminologie, da und viele werden es auch wissen, genau, sie versuchen halt, machen halt da diesen großen Trauermarsch und jetzt hat es das schon 2-mal erfolgreich gegeben, dass linke Gruppen das blockiert haben. Und letztes Jahr konnte es nicht stattfinden, das Jahr davor auch nicht, weil wirklich über 10.000, also letztes Jahr, da gibt es Schätzungen von 20.000 Leuten, das ist natürlich nicht mehr richtig überblickbar, so eine Situation, aber wirklich entschlossen auf die Nazi-Route gegangen sind und sich da festgesetzt haben und dann die Polizei letzten Endes nicht mehr den Weg freimachen konnte für die Nazis.
Und da beteiligt ihr euch dran?
Genau, da ist unsere Antifa AG auch Teil von diesem Bündnis Dresden Nazi-frei und ja, genau.
Also ihr geht hin und bereitet was für Transparente vor oder...
Genau, wir reihen uns da ein in die Blockaden, haben sozusagen da auch, genau, ja.
Seht zu, dass das Poster vielleicht irgendwie und Flyer verteilt werden.
Genau, also wir sind Teil dieses Bündnisses, ne? Also die Leute, die im Bündnis sind, die genau bereiten halt die sozusagen die Aktionen vor, die da stattfinden, die mobilisieren öffentlich dafür. Es gibt ganz viele Busse, die dahin fahren werden.
Darauf wollte ich
hinaus. Und es ist so, dass natürlich da findet auch zum Beispiel dieser Kontakt mit der Linkspartei, mit Gewerkschaften statt, mit anderen linken Gruppen, mit auch gemäßigteren moderaten Linken da vor Ort und genau, da ist ganz viel Arbeit.
Aber das ist eine
Pressearbeit jetzt auch noch bei
dem Bündnis. Schon eine Erfolgsgeschichte, oder? Was die letzten Jahre in Dresden, was da passiert ist und dass eben auch mit zivilem Ungehorsam da auf die Straße gegangen wird und nicht mehr einfach nur nebendran stehen und irgendwie sagen, oh, ihr seid böse, ihr sollt nicht marschieren, sondern auch wirklich konkret dahin zu gehen. Und auch so eine Praxis, habe ich das Gefühl, dass sich in den letzten Jahren was entwickelt hat, dass da mehr wieder ziviler Ungehorsam ins Spiel kommt. Also
ja, es wurde auf jeden Fall erreicht, dass so eine offizielle Gedenkpolitik ganz gehörig unter Druck geraten ist und eben Ansätze von links eben sich mit zivilem Ungehorsam, einer Ungerechtigkeit in den Weg zu stellen, dass das sich schon sehr stark verbreitert hat und dass eben Sitzblockaden als legitimes Mittel angesehen werden, die Verhinderung von Nazi-Aufmärschen zu erreichen. Ich meine, in Berlin gibt es ja schon fast die Parole Thierse blockierse.
Thierse kommt auf jeden Fall, weil man fährt nicht mit nach Dresden. Ne?
Thierse war letztes Jahr da.
War der da?
Der hat sich halt nicht hingesetzt, nachdem er am 1. Mai so ein bisschen Gegenwind bekommen hat.
1. Mai der in ist ja Berlin-Prenzlauer Berg war das vor.
Genau, da hat sich Thierse irgendwie hinten auf der Straße hingesetzt und die Leute außenrum.
Spontan. Er war ja irgendwie zur Beobachtung dieses Nazi-Aufmarsches in Berlin-Prenzlauer Berg und hat dann irgendwie in einem spontanen Anfall von Zivilcourage sich da mit dazugesetzt und wurde dann irgendwie von diesen Polizisten in Prügeloutfit dann irgendwie freu. Wir haben sie dann angefangen, mit ihm zu diskutieren, während sie um ihn herum alle weggehen.
Ja, ist ja auch sein Wahlkreis. Bei ihm hatten sie auch die netten Mützen auf und nicht die.
Genau,
die
ohne Helm. Also mit so, Herr Thierse, jetzt an.
Aber also die sächsische Demokratie, ne? Den Begriff, der ist ja auch nochmal um die Welt gegangen und das war nämlich Thierse letztes Jahr. Der war nämlich da und der hat letztes Jahr den Polizeieinsatz als sächsische Demokratie beschrieben und dafür wurde er angezeigt vom irgendeinem hohen Polizeifunktionär, glaube ich. Und deswegen würde ich auch so ein bisschen dem widersprechen, dass jetzt ziviler Ungehorsam eine legitime Form in Dresden ist. Also die Staatsanwaltschaft... In
Dresden überhaupt nicht. Also darauf kommt man ja mit dieser Funkzellenabfrage und so wäre ich jetzt als nächstes drauf gekommen. Ich glaube, was John aber auch meinte, ist, dass das in der Breite der... Also Dresden ist halt irgendwie, zumindest in Berlin, irgendwie auch cool geworden, modern geworden. Wenn du sagst, fährst du mit nach Dresden... spätestens im Januar, wenn du jemanden fragst, dann wissen die Leute, worum es geht und sagen, ja, habe ich Bock drauf.
Ja.
Und das ist, glaube ich, was wahrscheinlich vor 4, 5 Jahren auch noch nicht unbedingt so war. Also das, glaube ich, ist eher das, was du meintest, oder?
Ja, was ich meinte, was mir aufgefallen ist in den letzten Jahren, ist, dass eben Formen des zivilen Ungehorsams, ob das jetzt Schottern ist oder Blockaden, durchaus mehr Schwung bekommen haben. Und ich meine auch durch Fels, würde ich mal meine Beobachtung, das heißt noch lange nicht, dass das von in Sachsen von deren Staatsanwälten und Polizei geduldet wird, weil Sachsen ist ja bekanntermaßen der Ort, an dem die Zivilgesellschaft verfolgt und Nazis hofiert werden, würde ich mal so sagen. Kriege ich dafür jetzt auch eine Anzeige?
Naja, man kann ja mal sagen, in der DDR hieß es immer das Tal der Ahnungslosen. Da wurde kein Westfernsehen empfangen und naja, dann können sich alle selber ihre Meinung bilden, wie das heutzutage da aussieht. Aber muss man ja auch sagen, letztes Jahr waren extrem viele Leute aus Dresden auch unterwegs. Ne? Ja. Also es gibt die offizielle Politik, aber ich habe zum Beispiel so ein Erlebnis gehabt, dass ich zusammen mit einem Freund, wir waren so unterwegs, so ein bisschen versprengt in diesem Gebiet, wo die Polizei alles abgesperrt hat. Und dann gab es so ein älteres Pärchen, vielleicht 60, mit noch einer Bekannten, also sozusagen zwei Frauen, einen Mann. Und die meinten, wo sind denn hier die Blockaden? Und dann haben wir gesagt, ja, naja, sieht gerade schlecht aus. Und dann haben die gesagt, wir gehen mal gucken. Und dann haben wir gesagt, ja, wir würden auch mitkommen. Ja, kommt doch mit, ihr seid unsere Neffen. So, und dann sind wir halt so durch die Polizeisperre durch. Und die waren halt die alten Dresdner und waren offensichtlich Dresdner. Und die Polizei hat die halt dann durchgelassen und uns auch mit. Und so gab es schon, das hat man auch gemerkt, in den Blockaden gab es schon viele Leute aus Dresden, die sich tatsächlich da auch empört haben. Und das ist, glaube ich, sozusagen diese Intervention in Dresden. Also die Stadt hat ja eigentlich auch immer gedacht, den Opfern der Bombardierung, ist ja auch eine lange Tradition. Und jetzt ist es so, dass schon bis in die CDU, glaube ich sogar, da auch aufgerufen wird, gegen die Nazis zu protestieren. Also das gab es vorher nicht und ich glaube, das ist schon ein Erfolg dieser Proteste der letzten Jahre und auch der erfolgreichen Blockaden, trotz der ganzen Repression, die es gibt und die auch dieses Jahr wieder passieren wird. Also da werden, genau, die Funkzellenabfrage ist eins, aber da werden auch Leute verurteilt wegen Sitzen oder wegen gibt es Verfahren wegen vermeintlicher Redelsführerschaft und so Sachen, wo man gerade jetzt angesichts dieser Rechtsterrorzelle sich ja, die Haare sträubt, ne, letzten Endes. Also das ist wirklich absurd, aber ja, in Sachsen ist das alles nochmal ein bisschen anders.
Vielleicht kurz zusammengefasst, Funkzellenabfrage, was war da in Dresden? Was war da los? Da war, also das war am letztes Jahr, 2011, bei der Demonstration wurde für den gesamten Dresdner Innenstadtbereich, glaube ich, die sämtliche Verbindungsdaten der Mobiltelefone von der Polizei beantragt, analysiert, ne?
Um Redelsführer, die zu den Blockaden geführt haben, zu analysieren.
Und das betrifft quasi alle, naja, quasi die, also die Verbindungsdaten aller Personen, die sich irgendwie in diesem Raum, in diesem.
Ja, das Gebiet haben sie zu zwei Daten gemacht. Also ja, das haben sie einerseits zu den großen Blockaden gemacht, aber auch noch zu den Protesten jener Woche vorher, als ein kleinerer Nazi-Aufmarsch stattgefunden hat. Genau, da haben sie es auch noch gemacht. Aber es waren nicht nur die Leute, die zu den Blockaden Leute hingeführt haben, darum ging es ihnen eigentlich nicht so sehr, sondern es ging darum, es gab ja auch abseits der Blockaden, gab es ja auch Randale, also wo sozusagen ja, Straßenschlacht mit der Polizei stattgefunden hat und das war eigentlich ihr vordergründiger Grund, weswegen sie diese Funkzellenabfrage gemacht haben. Dann haben sie ja irgendwann festgestellt, naja, die Leute hatten alle Handys dabei, die jetzt nicht auf ihren Namen angemeldet waren. Ups, das hätten wir uns ja niemals denken können. Jetzt haben wir 1 Million Handydaten, so viel waren das ja, die sie da abgefragt haben, umsonst abgefragt. Und das ist natürlich ein Skandal und da hat sich auch nie jemand richtig für entschuldigt und da haben sie auch gesagt, jetzt wenn ich das richtig erinnere, dass sie es dieses Jahr wahrscheinlich wieder machen werden und das ist wirklich, das ist so eine Beratungsresistenz. Sie haben ja den da auch nie, ist da mal ein Kopf gerollt, ne? Also gibt es keine politischen Konsequenzen.
Ja, und der Innenminister stellt sich jetzt in seinem YouTube-Clipchen dahin und sagt hier, Antifaschismus ist nicht die richtige Antwort auf die Nazi-Verbrechen. Und da muss man schon sagen, das ist wirklich realitätsfremd, wirklichkeitsferner geht es kaum noch. Also
angesichts der Größe auch des Bündnisses. Also ich meine, normalerweise fällt es ja dem Staat oft leicht zu sagen, ach guck mal, das sind doch nur die bösen radikalen Antifas, die hier demonstrieren. Und so eine Breite von einem Bündnis, es macht es eigentlich ja unmöglich, aber in Sachsen geht es immer noch.
Ja, es geht immer darum, also die Gruppe muss einfach groß genug werden, nicht mehr irgendwie marginalisiert werden zu können. Ne? Und gerade wenn man, also gerade in dieser Breite, wie das dann da in Dresden und diffamiert werden zu können, und gerade in dieser Breite, wie das dann in Dresden passiert, ist die Gruppe eigentlich überall außer in Sachsen, reicht diese Anzahl an Personen aus, um quasi da ein positives Bild in der Mehrheit der Medien auch feststellen zu können. Außer in Sachsen ist das ja irgendwie völlig, worauf ich nämlich auch noch irgendwie hinaus wollte, da gab es doch auch, war das im letzten oder im vorletzten Jahr, diesen Angriff auf ein linkes Wohnprojekt?
Genau, das war im letzten Jahr, wo die Nazis, die halt von der Polizei nicht begleitet wurden, also von 2 Streifenwagen an so einem linken Wohnprojekt vorbeigelaufen sind, die haben das halt massiv angegriffen mit Steinen, mit alle möglichen, die Polizei ist halt weggefahren.
Da die haben drumherum gestanden und haben den Verkehr geregelt.
Ja, dann sind sie irgendwann weggefahren, aber da gibt's, das ist wirklich ein Skandal, weil in diesem Haus, in diesem Wohnprojekt, da wurden halt hinterher auch noch vermehrt Durchsuchungen von der Polizei durchgeführt. Genau. Da wohnen halt Kinder, da wohnen Leute, die halt gemeinsam ein anderes Leben leben wollen und die werden von der Polizei, obwohl sozusagen sie nicht in der Lage ist, bei so einem Großeinsatz dieses Haus zu schützen, wenn es offensichtlich so ein Angriffsziel von Nazis sein kann, werden sie noch dauernd irgendwie, werden da Razzien durchgeführt. Das ist wirklich In Dresden gibt es viele Skandale, die ihresgleichen suchen. Ne? Also ein anderes Beispiel ist ja dieser Pfarrer, ein Jugendpfarrer in Jena.
Roter König.
Den haben sie.
Thüringen, oder?
Genau, aber das war unter der Federführung von der sächsischen Staatsanwaltschaft. Da die Thüringer Polizei wusste auch gar nicht davon Bescheid. Also die haben sozusagen so eine clandestine Aktion gemacht, sind sie in seine Pfarrerswohnung, wo auch vertrauliche Daten aus seinen Gesprächen mit Gläubigen sozusagen oder mit Leuten aus seiner Gemeinde halt rumlagen, sind die eingerockert, während er im Urlaub war. Also das sind Sachen, da kann man sich jetzt lange drüber empören. Ja. Ich wollte vielleicht nochmal auf was anderes zu sprechen kommen, nämlich das, was du, John, gesagt hast, ist diese Erfolgsgeschichte. Würden wir tatsächlich, glaube ich, auch so sehen, dass es durchaus ein Erfolg ist, wie das in der letzten Zeit da gelaufen ist. Und ich glaube, ein Erfolgsrezept, und das gibt es auch bei den verschiedenen Aktionen, die du genannt hast, ist so ein Aktionskonsens. Also Das heißt, dass vorher verbindlich festgelegt wird, in was für einem Rahmen Aktionen stattfinden. Und sozusagen auf Grundlage dieser Vereinbarung, die natürlich in einem Bündnis diskutiert wird, die hin und her diskutiert wird und dann veröffentlicht wird, aber wo auch klar ist, alle Leute, die mitmachen wollen, die nach Dresden fahren, halten sich an diese Vereinbarung und das klappt auch relativ gut, also dass sozusagen die Blockaden so und so aussehen, dass man das vorher schon beschreibt und dass sie hinterher auch so sein werden, also dass keine Angriffe auf die Polizei da stattfinden zum Beispiel, das ist ein Punkt, aber dass man sich auch nicht alles gefallen lässt, ist durchaus auch ein anderer Punkt und dass man entschlossen ist und dass man gemeinsam da ist. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, um auch Leute mitnehmen zu können. Also das ist ja auch ein Schutz, wenn man viele Leute mitnehmen kann. Das funktioniert auch in Dresden, da ist die Polizei erstmal so hin und her gerissen, wenn jetzt da keine Schwarzkapuzen, Jugendlichen, Horde an der Blockade steht, sondern Hinz und Kunz, sage ich mal, oder so, bunt gemischt, dann muss die Polizei sich schon überlegen, ist das jetzt hier noch verhältnismäßig, hier Pfefferspray und Knüppel einzusetzen oder wird das eine sehr aufwendige Blockade, für die wir noch mehr Kräfte zusammenziehen müssen und kriegen wir es gerade hin oder nicht? Ne? Also sozusagen da wird leichter ein polizeilicher Notstand dann findet statt als sonst.
Ja, aber auch Dresden hatte eben noch Vorläufer. Die Fels-Antifa AG war auch beteiligt daran, die Nazi-Aufmärsche in Wunsiedel und Halbe, die stattgefunden haben, eben auch durch breite Bündnisarbeit letztendlich zu verunmöglichen. Da passiert jetzt gar nichts mehr. Die Nazis sind jetzt echt da, dass die Felder haben sie einfach verloren und das ist eben auf konsequente Nazi-Arbeit zurückzuführen und nicht durch eine Nazi-Datei oder durch irgendwelche V-Leute.
Durch konsequente was Arbeit?
Durch konsequente
Anti-Nazi-Arbeit. Anti-Nazi, ich habe schon verstanden, Nazi-Arbeit.
Okay, ich meine, Nazi-Datei und so, das öffnet das jetzt wahrscheinlich sehr stark, ist aber halt eine typische staatliche, autoritäre Variante. Ne? Wir speichern jetzt, wir werfen das Konzept von Trennung von Geheimdienst, Polizei über Bord und man macht eine neue Datei und dann in 4 Jahren gibt es irgendwas Linkes, wo sie sich aufhängen können und dann wird diese Datei halt auf Linksextremismus ausgeweitet, was immer das dann auch ist und dann kommen halt auch Leute da rein. Das passiert ja, gibt es ja auch schon, aber kann von dem her finde ich das immer so klassische staatliche Ansätze, wie wir müssen was verbieten oder eine neue Datei machen. Vielleicht gehen wir nochmal zurück auf Fels, weil wir jetzt sehr viel über Dresden geredet haben.
Und genau, zur nächsten Arbeitsgruppe würde ich nämlich mal sagen. Wir haben ja noch einige vor uns.
Genau, wir haben auch welche noch nicht genannt. Das müssen wir auf jeden Fall noch machen, sonst kriegen wir hinterher
Keule. Wir gehen die jetzt alle. Also wir haben noch die Klima AG, die existiert seit 2008 und beschäftigt sich mit Klimakämpfen, ist Bestandteil des Climate Justice Action Netzwerks. Das hat unter anderem haben sie aufgerufen zum Klimagipfel nach Kopenhagen.
2009 war das.
2009, genau. Und im Moment befassen die sich mit
dem Berliner Energietisch.
Wo es um die Rekommunalisierung der Netzwerke geht.
Der Netze, nicht der Netz. Also da geht es vor allen Dingen darum, 2013 oder 14 ist es, glaube ich. Also wie gesagt, alles nachzulesen auf der Seite fels-berlin.de. Verzeiht uns, wenn wir es jetzt nicht ganz genau wissen, aber da geht es darum, genau hier das Stromnetz vor allen Dingen zu rekommunalisieren und Vattenfall das sozusagen zu entreißen, ist so eine Kampagne, eine sozusagen Volksbegehren. was da stattfinden soll. Und das bereiten die gerade vor in einem sehr breiten Bündnis. Und da muss man auch mal gucken, wohin die Reise wirklich geht. Also da sind
das Ziel ist es, ein Stadtwerk zu initiieren, das eben, wo eben die Verbraucher und die Bürgerinnen und Bürger Berlins, die Leute, die hier wohnen und ihre Stromrechnungen bezahlen und die Energie brauchen, eben mitbestimmen können über das, was da entschieden wird und eben auch die Belegschaften und da eben versuchen, verschiedene Kämpfe zusammenzuführen, die letztendlich in einer Politik münden, wo eben Energie nicht nur eine Sache von denjenigen ist, die die verkaufen wollen, sondern diejenigen, die sie nutzen und auch zukünftig eine lebenswerte Welt haben wollen.
Ja, was ja auch in die Richtung ging, war dieser Berliner Wassertisch, wo es eben um den Verkauf der Wasserwerke ging, mit Geheimverträgen und so. Und das ist durchaus, habe ich das Gefühl, dass da auch Interesse da ist bei vielen Leuten, oder? Also bei diesem Wassertisch war das ja spannend, dass auf einmal so viele Leute, obwohl das Ding schon geleakt war bei der Taz, dann trotzdem hin sind und haben gesagt, so, wir möchten aber das auch nochmal bestätigt haben in einem Volksbegehren. Was gibt es noch für...
Es gibt noch eine AG, die es noch gibt, die AG Queerfeminismus. Die ist eine AG, die sich vor kurzem eigentlich erst gegründet hat und jetzt gerade auch in so einer kontemplativen Phase ist, kann man es vielleicht nennen, also die gerade pausiert. Sozusagen kann ich so viel aus dem Innenleben sagen, aber der Gründungsprozess war an sich, sozusagen gab es da verschiedene Vorstellungen und jetzt haben sie gesagt, okay, wir geben uns erstmal nochmal eine Zeit und dann setzen wir uns nochmal zusammen und diskutieren nochmal weiter. Aber da, die haben zum Beispiel sich beteiligt an den Protesten gegen den Papst, als er hier war, auch so Debatten um den 8. März rum, um den Weltfrauenkampftag, genau sich daran beteiligt und bereiten auch dieses Jahr, obwohl die AG pausiert wird, aus dem IL-Kontext, also von der interventionistischen Linken, wird was vorbereitet zum 8. März. So, jetzt haben wir, glaube ich, alle AGs
genannt. Immer noch nicht. Wir haben die AG Soziale Kämpfe.
Ja, stimmt. Ja.
Das ist die Betriebsblindheit. AG Soziale Kämpfe deswegen werden es vielleicht einige kennen, die Euro-Mayday-Paraden hier in Berlin am 1. Mai mit durchgeführt, die Parade der Prekären sozusagen, gegen Prekarisierung, aber auch wegen Prekarisierung. Aktuell machen die eine militante Untersuchung am Jobcenter Neukölln.
Was ist?
Eine militante Untersuchung. Ich beschreibe das immer als eine aktivierende Befragung, das soll man aber nicht sagen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, wo der... Punkt da ist, also es kommt auf jeden Fall aus Italien, aus der Autonomia, also aus den 70er Jahren, wo die zur Fabrik von Fiat zum Beispiel in Turin gegangen sind und sozusagen so Arbeiterbefragungen gemacht haben, wie Marx das auch schon gemacht hat, also in die Fabrik gegangen und sozusagen sich erstmal ein Bild dessen machen, was findet da eigentlich statt, aber dann gleichzeitig auch die Leute mit Fragen sozusagen auf so widerständige Handlungen bringen können, also die zu eruieren, aber dann auch sozusagen sowas Initiierendes zu haben.
Genau, und eben nicht mit einer festen Agenda dahin zu gehen und sagen, das ist scheiße, das wollen wir verbessern und den Leuten beibiegen, wie man richtig Kapitalismuskritik macht, sondern eben gemeinsam mit den Leuten, die also die Wut haben, die unzufrieden sind, die sich empören, das eben da versuchen einzugreifen, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen und die Leute dazu, ja, mit den Leuten gemeinsam Widerstandsstrategien zu entwickeln.
Und das es gibt auch gerade eine Broschüre, die rausgekommen ist, wo sie anderthalb Jahre jetzt auswerten von dieser Untersuchung am Jobcenter Neukölln. Und die kann man auch bestellen, zum Beispiel.
Ist fertig, die Untersuchung?
Die ist fertig. Die Untersuchung ist nicht fertig, aber die Broschüre ist fertig. Also es ist ein Zwischenstand, das ist gar nicht fertig. Also das... das geht noch weiter, aber es ist auch sozusagen der Versuch, das so ein bisschen öffentlich zu machen, was man da rausgefunden hat, auch die Methoden öffentlich zu machen und ein paar Zwischenstände zu präsentieren.
Vielleicht nochmal auf den Euro-Mayday. Ich glaube, da bin ich mit Fels das erste Mal in Kontakt gekommen oder da sind die mir aufgefallen. Das war ja irgendwie so ein bisschen so ein Gegenmodell zu dem klassischen, also okay, klassischer 1. Mai ist ja so Gewerkschaftsdemo, okay, dazu gab es eh schon ein Gegenmodell mit revolutionären 1. Mai-Demos und dann kam der Mayday als noch ein weiteres dazu. Und mir ist da aufgefallen, ich fand das gut, weil das so eine andere Herangehensweise war, weil ich habe oft das Gefühl, dass diese Kampfflugblätter in der Sprache, die ich, wenn ich der Imperialismus und der Ismus und noch ein Ismus und noch einen, klar muss man mal Kapitalismus und deswegen sagen.
Deswegen ist der andere Ismus jetzt her.
Ist ja eher abschreckend. Ich fand da allein schon von Aufmachung, Sprache, Design, wie also auch so sowas spielt ja auch irgendwie eine Rolle, um Leute zu erreichen. Da hatte ich immer irgendwie gute Plakate, gut gemachte Plakate, die irgendwie ein bisschen verstören oder anders aussehen als das, was man erwartet. Weil ich glaube, das ist, war immer so eine, dass ich habe das Gefühl, dass sich die radikale Linke auch ganz schön verfahren hat in so einem immer wieder selbstbestätigende Gestus auch. Und das fand ich gut. Warum gibt es den nicht mehr?
Ja, warum also der Euromaidismus, der hat seine Wurzeln in der Überlegung gehabt, dass man eben auch für sich selbst sprechen soll und nicht immer für andere und eben auch ganz stark die eigene Position thematisieren soll und die Leute, die wir angesprochen haben, waren eben die Prekären und den Diskurs um den aufkommenden Diskurs ums Prekariat politisch aufzugreifen und eben auch auf die Straße zu bringen. Und das ist für eine Zeit lang ganz gut gelungen.
Aber letzten Endes muss man sagen, dass das, was wir nämlich uns eigentlich erhofft hatten, dass der 1. Mai die Parade ein Ausdruck von einem Prozess ist, wo sich Leute organisieren, zusammensetzen, diskutieren und dann am 1. Mai sozusagen auf die Straße gehen und sagen, hier sind wir und wir sind die Prekären und wir haben Folgendes zu sagen, das ist uns letzten Endes nicht geglückt, sondern der 1. Mai war und das sozusagen kritisieren wir auch an dem traditionellen 1. Mai, also beide Formen, die du jetzt beschrieben hast, dass es ein Event geblieben ist, also dass wir es nicht geschafft haben, diese Alltagsorganisierung letzten Endes so voranzutreiben oder genau. Und deswegen zum Beispiel auch die militante Untersuchung, also nochmal zu gucken, wo kann man wirklich sozusagen die Realität von Leuten auch nochmal besser verstehen und dann vielleicht auch neue Formen finden oder neue Proteste. Also das ist letzten Endes der Grund, warum der 1. Mai dann, ich war nicht da in der Zeit, wo das entschieden wurde, war ich im Ausland, aber genau weswegen gesagt wurde, wir machen das jetzt erstmal nicht mehr, obwohl es drohte schon wieder
in einem Ritual zu erstarren.
Was vielleicht kurz dem Hörer noch erklärt werden müsste, ist, was war dieses Ritual? Was habt ihr da überhaupt gemacht? Das wurde bis jetzt nicht erwähnt.
Genau, es war also eine Demonstration in Form von einer Parade. Das heißt, mit vielen verschiedenen Wägen, auch Musik. Also das Ganze kommt aus Italien eigentlich auch. Das ist eine Tradition, die, ich glaube, 2001 das erste Mal gemacht wurde, die zwischenzeitlich auch sehr groß war. Also wo es Paraden gab, wo 100.000 Leute waren, in Mailand zum Beispiel. Und genau, da wurde sozusagen zu Musik sozusagen schon getanzt, aber auch demonstriert. Es war uns immer auch wichtig, dass es auch eine Demonstration ist, dass es da Inhalte gibt, aber dass diese Inhalte oder beziehungsweise, dass es überhaupt Inhalte gibt. Also jetzt ist es ja so, in sozusagen diesen traditionellen linksradikalen Blockdemonstrationen, wie es ja auch die 1. Mai-Demo eine ist, also die revolutionäre 1. Mai-Demo, die um 18 Uhr stattfindet, da sozusagen wickeln sich zwar viele Leute in so Transparente ein, die Transparente kann aber fast niemand mehr lesen und letzten Endes die Parolen, die da gerufen werden, versteht jetzt auch kaum jemand. Ne? Und uns ging es darum, das nochmal tatsächlich so auf diese individuelle Ebene unterzubrechen und damit auch das Thema Arbeit, also sozusagen nicht nur Arbeit, auch Leben natürlich, andere Sachen im Leben, aber das nochmal ins Zentrum zu stellen und uns persönlich ins Zentrum zu stellen, aber auch andere Leute irgendwie da einen Platz zu bieten, wo sie sich repräsentieren können.
Also ging es auch schon darum, also ich habe oft das Gefühl, dass man kämpft gegen Krieg in XY, man macht das und jedes, aber ist es ja nicht sehr konkret, oder? Ist das das Anliegen vom Euromayday, dass ich sage, okay, ich arbeite in der Agentur und die Schweine zahlen mir nur 1200 Euro netto und dafür muss ich 60 Stunden arbeiten und da setze ich an, anstatt mich irgendwie für die Menschenrechte von irgendwem in woanders einzusetzen. Also ich meine nicht, dass das jetzt nicht der gleiche Kampf sei, also in meiner Sicht ist es die Menschenrechte im Iran oder in Kolumbien sind letztlich, das ist alles der gleiche Schuh, aber ich muss mich eigentlich mit den eigenen Dingen befassen. Ging es darum auch?
Oder? Ja, genau. Oder beziehungsweise, das macht die radikale Linke ja wenig hier. Die eigenen Lebens- und Arbeitsverhältnisse in den Blick nehmen. Ne? Das ist ja auch ein schwieriges Thema. Das ist jetzt auch ein Thema, was viel komplizierter ist als Antifaschismus zum Beispiel. Da gibt es halt die bösen Nazis und die guten wir. und die muss man kein Fußbreit, ne, die muss man blockieren. Und wenn es dann jetzt aber ans eigene Leben geht und an den Arbeitsverhältnissen, in denen man steckt oder auch andere Herrschaftsstrukturen, in die man so verstrickt ist, dann wird es schon viel komplizierter und da hat man auch nicht mehr so die einfachen Antworten. Und das war auch so ein Punkt, wir wollten halt gar nicht so viel jetzt fordern und sozusagen mit Ausrufezeichen rausschreien, sondern wir wollten auch Fragen stellen. Ne? Wir wollten auch mit Leuten ins Gespräch kommen darüber und nach gemeinsamen Zielen suchen sozusagen oder gemeinsame nochmal Fragen aufwerfen oder auch tatsächlich klar ein paar Antworten finden. So, ich glaube, das ist auch diese Fragen schreiten wir voran, ist auch ein wichtiger Punkt eigentlich bei den Sachen, die wir bei Fels machen. Also uns geht es gar nicht so sehr jetzt, um dauernd sozusagen diese Parolen rauszuhauen.
Ja, ich mag ja den Spruch mit den Fragen streiten wir voran nicht so, sondern würde es eher unter den Begriff experimentelle Praxis fassen.
Ich muss mich jetzt leider verabschieden.
Tschüss.
Ich habe noch einen Termin und sage deshalb jetzt schon mal auf Wiedersehen an unsere Hörer.
Ja, wir machen jetzt einfach weiter. Stichwort war gerade experimentelle Praxis. Was ist das?
Ja, das bedeutet, dass wir Praxisformen entwickeln wollen, wo eben möglichst viele Leute beteiligt werden können, Handlungsmöglichkeiten aufgezeigt werden können und dann im Fall, wo es darum geht, politische Meinungen zu äußern, eben auch zu gemeinsamen kollektiven Regelüberschreitungen zu motivieren und damit so einen Selbstermächtigungsprozess einzuleiten. Und das ist auch gemeint als Einladung zum Mitmachen, um eigene Konflikte, Widersprüche einzubringen. Und sowas ist natürlich auch nicht frei von Rückschlägen und Missverfolgen. Und deshalb müssen wir das auch immer evaluieren und unsere Praxis eben auf den Prüfstand stellen wieder.
Genau, da geht es darum, dass man einfach immer wieder, also dass es keine gegebenen festen Formen gibt, sondern dass man immer wieder darüber nachdenken muss, macht das jetzt Sinn oder macht das nicht Sinn an der Stelle. Es kann sozusagen historisch notwendige Momente geben, wo man jetzt vielleicht so eine Blockdemo macht und sagt, wir ziehen uns alle gleich an und sind besonders grimmig und wütend und so. Das will ich jetzt gar nicht abstreiten, aber ich würde sagen, in den meisten Situationen, wo wir jetzt als radikale Linke sozusagen gerade relativ im Rücken zur Wand ja meistens stehen, da ist es eigentlich meistens die falsche Strategie. Also das ist nicht ein Moment der Stärke, wo wir auch diese Stärke jetzt so nach außen präsentieren können, sondern wo wir eigentlich eine Einladung aussprechen sollten an andere zum Mitmachen. Also das ist ja das, was Christian auch gesagt hat.
Das war auch immer mein Eindruck, dass eigentlich linke Aktionen eigentlich immer dann stark sind, wenn die Leute, die zuschauen auf eine Demo, also wenn es jetzt eine klassische Demo ist, wenn die irgendwie auch begeistert sind. Und das ist ja, den Moment gibt es ja eigentlich recht selten. Und ich habe also oft das Gefühl, dann läufst du durch den Nazi-Kiez und mit 800 schwarz gekleideten, kann schon okay sein, um den Nazis zu sagen, fuck you. Aber irgendwie habe ich so das Gefühl, du musst ja die Leute mit reinnehmen, die da wohnen auch.
Es gab ja bei den Mayday-Demonstrationen zum Beispiel, da war es ja so, dass wir auch da Sprechblasen mitgebracht haben, also weiße, unausgefüllte Sprechblasen mit Eddings und dann haben wir Leute das ausfüllen lassen. Das war auch sowas wie eine Form der Einladung an die anderen zum Mitmachen. Ne? Und das ist, finde ich, eigentlich war immer so eine ganz nette Form, dass Leute dann ihren eigenen Spruch, ihre eigene Forderung, ihre eigene Frage, was auch immer, auf ihre Sprechblase schreiben konnten und die dann so neben ihrem Kopf halten bei der Demonstration. Das genau so ein Beispiel.
Ist auch ein Kennzeichen von einer guten Demo ist, wenn es viele Transparente und Schilder gibt, oder? Also nicht viele im Sinne von Trotzkisten, alle mit den Pappen, aber sondern viele verschiedene. Ich habe immer, das sind die besten Demos, die buntesten.
Würde ich jetzt spontan auch so sagen.
Also die Occupy-Demos zum Beispiel, wenn ich mir Bilder aus New York angucke, die waren vor allem in der Hinsicht unglaublich beeindruckend.
Ja, Occupy, das hatten wir gar nicht. Ich hab immer wieder das Wort Empörte gehört. Das Ding ist aber irgendwie in Deutschland, das hat sich leider totgelaufen, oder? Oder ist irgendwie abgebogen? Oder?
Naja, das muss man jetzt mal abwarten. Also es gab jetzt bis vor kurzem auch noch das Camp. Das Camp wurde jetzt leider geräumt, aber was da im Frühjahr passiert, muss man mal schauen. Es gibt jetzt Stadtteilversammlungen in den verschiedenen Kiezen. Es ist so, dass wir das auch ganz unterschiedlich diskutieren innerhalb von Fels. Wir finden es auf jeden Fall sympathisch, dass da was losgegangen ist. Sozusagen ganz unwichtig ist das jetzt nicht, finde ich. Es findet halt natürlich auch diesen internationalen Bezug, irgendwie, dass überall was passiert und es wird ja auch im Frühjahr da verschiedene Proteste geben.
Und im Rahmen der IL wird es eine Aktionskonferenz geben im Ende Februar in Frankfurt am Main, wo eben versucht wird, diese verschiedenen Ansätze, die es da bundesweit gegeben hat, auch sehr unabhängig voneinander, mit sehr unterschiedlichen Ausdrucksformen, die einzuladen zu kommen und auch europaweit einzuladen und eben versuchen, das programmatisch, aktionsmäßig ein bisschen zusammenzubinden. Und da ist eben auch die interventionistische Linke sehr stark mit von der Partie.
Ja, mal gucken, ob wir damit anknüpfen können an die Proteste, die es ja schon in letzter Zeit von der interventionistischen Linken aus gab. Also angefangen mit G8 2007, wo also diese Gesamtchoreografie, so hieß es ja damals, also dieses Zusammenspiel von verschiedenen Aktionstagen und verschiedenen, ganz verschiedenen Akteuren, Akteurinnen innerhalb der Proteste. Einerseits, dass es überhaupt in einem gemeinsamen Rahmen stattgefunden hat, das war, glaube ich, schon ein Verdienst der interventionistischen Linken, nicht nur, aber auch. Und dann letzten Endes auch die Massenblockaden rund um Heiligendamm, wo genau von der Kampagne Block G8 da massenhaft blockiert wurde und da auch viele Leute einfach so, also sozusagen das erste Mal auch dabei waren, ne? Viele neue, junge Leute, aber auch das Angebot an ältere Leute da mitzumachen. Und genau, seitdem.
Auch, ja, und was auch so ein Kampf der Bilder, da wurde da irgendwie entschieden, fand ich. Das waren diese Bilder davor, hast du diese in der Stadt Riot und so, und dann kommen auf einmal diese bunten Menschen, die durch Felder laufen, irgendwie spielt das eine große Rolle heute, wie mediale Wahrnehmung?
Ja, also ein Kritikpunkt, da kommen wir wieder zum Anfang, an den Autonomen war auch das unstrategische oder kein Verhältnis zu den bürgerlichen Medien. Also ich finde es wichtig, dass es auch linke Medien gibt, die unabhängig berichten, aber es ist natürlich so, dass die bürgerlichen Medien halt schon viel mehr berichten und zu denen soll man auch mit denen soll man halt eine Form des Umgangs finden, ne? Und das ist ein wichtiger Punkt und da geht es natürlich auch darum, das gab es bei Block E8, das gab es auch bei Castor Schottern, das gab es bei anderen Aktionen, dass da offen und positiv auf die Presse zugegangen wurde und damit auch versucht wurde, dieser Kampf um die Bilder halt auch ein Stück weit zu gewinnen. Das ist mal besser, mal schlechter, hat das geklappt.
Aber also nicht mehr Kameramann Arschloch, sondern eher so ein bisschen
Kameramann Schutz.
Diese ganze Vorstellung von Systempresse und das ist der Feind und das ist ein Machtblock, der uns entfremdet gegenübersteht, das ist ja auch eine Sichtweise, die glücklicherweise abgelöst wurde. Was ja jetzt in vielen gesellschaftlichen Konflikten einfach auftaucht, ist, dass es auch Risse in gewissen Machtkonstellationen gibt und wo man auch als Linksradikal, aus einer linksradikalen Perspektive eingreifen kann und eben versuchen kann, diese Konflikte zuzuspitzen. Und das funktioniert eben über Medien genauso wie in anderen Bereichen.
Und dann ist es natürlich auch eine Frage, also Kampf der Bilder hast du ja gesagt, das ist eine Frage, wie man auch sich präsentiert, würde ich sagen. Also versuchen wir uns jetzt möglichst einheitlich anzuziehen und möglichst auch anders als alle anderen oder sehen wir nicht auch ein bisschen aus wie alle? So, ne, das ist die Frage. Oder sehen wir freundlich aus? Nehmen wir ein paar Gummitiere mit irgendwie, weil sie ganz praktisch sind in bestimmten Situationen und weil sie auch noch gut aussehen. So, ne? Also so das, genau. Und aber um nochmal auf dieses Block G8, also 2007, wo wir da vor den Toren von Heiligendamm kampiert haben, zurückzukommen, da hatten wir eigentlich, niemand von uns hatte selber gedacht, dass wir es schaffen würden. Das war auch so eine Situation der totalen Überraschung. Also wir haben zwar immer propagiert, ja, nimmt Schlafsäcke mit und Isomatten und wir werden da, solange der Gipfel andauert, werden wir da auch diese Tore blockieren. Und letzten Endes hat es aber von uns, die es vorbereitet haben, hat es niemand so richtig geglaubt, dass wir es wirklich schaffen werden. Und dann saßen wir auf einmal da und die Polizei hat keine Anstalten gemacht, uns zu räumen. Und das war auf jeden Fall ein gutes Erfolgserlebnis.
Ich fand das unglaublich schön, wie das funktioniert hat, auch taktisch, die zu umfließen. Dann kommen 200 Polizisten auf dich zu und man geht einfach um sie rum und die stehen auf einmal allein auf dem Feld und dieses ganze Szenario und auch die Atmosphäre, die da war. Also ich glaube, dass das eben, also für mich selber so ein Ding ist, Leute mitzunehmen, ist total wichtig. Ich glaube, das wird immer vernachlässigt, aber ich glaube, das haben wir jetzt auch schon öfter gesagt, dass es darum geht, oder?
Ja, also mitnehmen und auch koordiniert vorzugehen, ne? Also, dass man vorher was verabredet und sozusagen sich hinterher dann auch daran hält und versucht, das umzusetzen. Und das ist ja oft so Situationen, weiß nicht, viele Leute werden es kennen, hier in Berlin ist es am allerhäufigsten so, dass wenn irgendwo ein Nazi-Aufmarsch stattfindet, dann bewegen sich mehrere tausend Leute sozusagen in diese Gegend und laufen dann konfus rum. Und das sozusagen dafür sind haben wir immer jetzt sozusagen in manchen Kontexten versucht, halt eine andere Form zu finden. Also einen koordiniertes Vorgehen von Großgruppen, ne? Womit man auch die Polizei dann tatsächlich auch umfließen kann und auch alt aussehen lassen kann. Also es gibt ja zum Beispiel vom G8 ist ja so überliefert, dass einer von denen sagt, Chef, es sind einfach zu viele. Da ist so also eine Broschüre benannt und die konnten das einfach nicht aufhalten, weil die Leute halt gemeinsam unterwegs waren, ne?
Ja, und auch entschlossen. Es ist so eine Mischung, ne? Und dabei trotzdem nicht die Leute zurücklassen, denen das alles zu gefährlich ist. Weil ich glaube, also was mein Eindruck ist so von so Protesten, wenn ich weiß nicht, meine letzte größere Demo war, glaube ich, hier, diese Occupy-Demo, ich war danach nochmal auf einer. Aber da fand ich es sehr krass. Da kommen Leute, die gehen dann auch in die Bannmeile rein und so, aber dass du in einer total friedlichen Demo werden so hochmilitarisierte Leute entgegengestellt. Ich finde, das ist schon sehr abschreckend, wenn ich jemand bin, der jetzt nicht irgendwie auf 100 Demos schon war, dann kriege ich erstmal Angst davor. Und ich finde das also schon, das ist schon so ein Moment, wo man auch den Staat oder wo man auf jeden Fall den Staat hinterfragen sollte, was er denn da auch ausdrückt, wenn da Leute einfach demonstrieren. Also ich fand, das ist mir da besonders aufgefallen. Sonne scheint, da kommen ein paar Leute, machen pießig mit Strandmuscheln in der Hand und es steht denen eine unglaublich militärisch was entgegen.
Ein Versuch mit dieser Angst, die mir viele Leute, also mir geht das auch so, ich finde, so Situationen sind oft beklemmend. Versucht mit dieser Angst umzugehen, sind ja auch so Aktionstrainings. Also das, was wir dann auch auf das machen, was es jetzt auch im Vorfeld von Dresden zum Beispiel gibt, sind so Trainings, wo man halt versucht, sich mit den Leuten gemeinsam darauf vorzubereiten, auch so Situationen, die man da wahrscheinlich erleben wird. Also zum Beispiel, wie kann man die Polizei umfließen, ohne jetzt Polizeikontakt zu haben? Wie kann man sich gut hinsetzen und sich möglichst schwer machen beim Wegtragen? Wie kann man was gibt es noch? Also sozusagen, wie kann man in großen Gruppen schnell Entscheidungen treffen? Ne? Da gibt es so ganz viele verschiedene Module. Da gibt es auch ein Netzwerk, Skills for Action heißt das, ein Trainerinnen- und Trainernetzwerk, was halt genau auf diese Aktion sich spezialisiert hat und das vorbereitet. Und das ist total wichtig, finde ich, auch um so traumatisierende Erlebnisse einigermaßen zu verhindern. Ne? Die kann es natürlich immer noch geben, weil die Polizei ganz oft krass ist.
Und dazu gehört eben auch, den Leuten vorher zu vermitteln, dass es hinterher auch die möglichen Strukturen gibt und Leute gibt, die einen dann auffangen, wenn es eben juristische Konsequenzen drohen, dass es Netzwerke gibt, die zumindest die finanziellen Folgen eines politischen Engagements abfedern können. Und das ist eben, das gehört eben genauso dazu wie die Aktionstrainings im Vorfeld, wo eben schon mal auch Körperkontakt geübt wird und wenn es dann doch mal ruppiger wird, wie man sich dann in der Gruppe verhalten kann, ohne dass die Situation eskaliert. Das ist schon sehr elementar und das ist auch sehr erfolgreich gewesen in den letzten Jahren.
Trotz, sagen wir mal, Teilerfolgen kann man das Gefühl haben, dass die radikale Linke ganz schön, also trotz der Krise des Kapitalismus, Finanzkrise, Eurokrise, wie auch immer das genannt wird, Privatisierungen, die aufgedrückt werden überall, entsteht ja nicht, ist ja nicht so, dass jetzt die Linkspartei profitiert davon überhaupt nicht und die radikale Linke aber auch nicht in wirklich, oder habt ihr da andere Erfahrungen?
Nee.
Nee, also das ist natürlich ein großes Thema bei uns, das diskutieren wir auch viel und es ist eben, ja, es gibt da verschiedene Antworten drauf, da kann ich jetzt keine, also so wie wir überhaupt jetzt nicht unbedingt die Gruppenmeinung vertreten.
Ja, also
verschiedensten Analysenansätze und eben eins davon ist eben, dass das in der europäischen Konstellation Deutschland und die deutsche arbeitende Bevölkerung eben noch nicht richtig zu den Krisenverlierern gehört, sondern eben eher zu den Gewinnern. Und das ist eben was man unbedingt berücksichtigen muss, wenn man Proteste organisiert. Und ja, deshalb, das ist mit einer der Gründe sicherlich, warum es noch nicht zum ganz großen Knall gekommen ist, wie in anderen europäischen Ländern.
Und dann muss man natürlich auch mal sehen, dass in Deutschland Sozialproteste überhaupt sehr schwach sind. Ne? Also dass, wenn man die letzten Jahre anguckt, da gab es keine größeren Mobilisierungen entlang der Frage von sozialen Kämpfen und so. Und das ist bitter. Also es ist jetzt auch nicht so, dass wir denken, da soll man keine Proteste organisieren und das macht keinen Sinn. Also versuchen wir jetzt auch im nächsten Frühjahr, aber das ist ein sehr frustrierendes Thema. Also letzten Endes für radikale Linke und ich würde dir da zustimmen. Also da hast du total recht, dass da die radikale Linke nicht von profitiert und auch eigentlich sehr wenig macht in dem Bereich, ne?
Ja, also dass dann so eine, also diese erste Occupy-Demo in Berlin zum Beispiel, fand ich eben, wenn der Rentner mit die Targa-Bank hat mich um mein Erspartes betrogen, neben irgendwie dem klassischen Antifa-Kiddy und also so diese Mischung, und da muss es ja irgendwie hingehen, aber ich weiß nicht, es ist echt schwer, Leute in Deutschland zu, oder liegt es an der Verfasstheit der radikalen Linken oder der Linken insgesamt vielleicht auch? Also
ja, ich glaube auch, es liegt an der Verfasstheit der radikalen Linken, dass radikale Linke halt nicht wirklich in der Lage sind, sozusagen sich auch in so Konflikte, also wir jetzt auch mit eingeschlossen, irgendwie da reinzugehen und mit den Leuten auch zu diskutieren und Leute zu überzeugen von der eigenen Position. Das ist ein schwieriges Thema und da sozusagen wir versuchen das schon zu überwinden, aber das ist, da sozusagen wird man auch oft von seinem eigenen Sektierertum eingeholt, ne? Und letzten Endes sozusagen sind wir halt die, ich sage das jetzt ein bisschen ironisch, aber sind wir die, die Recht haben, und die anderen haben es natürlich nicht richtig kapiert. Das ist, glaube ich, sozusagen so der Habitus der radikalen Linken. Und,
das ist dumme Volk. Also jetzt mal überspitzt, oder? Das hört man doch oft. Oh, die kapieren es nicht und dann wählen sie wieder die Parteien und machen das und du regst dich auf, und aber dabei sprichst du den Leuten ja dann ab, dass sie selber eigentlich entscheiden können und mündig sind.
Ja, aber es gibt ja auch eben diese Widerstandspraxen im Alltag, aber es ist bisher, also jetzt U-Bahn fahren ohne Fahrschein, krank feiern, Residenzpflicht unterlaufen, indem man eben doch den Ortswechsel vornimmt, ohne dass es jemand mitbekommt.
Für Flüchtlinge gilt das
jetzt. Ja, für Flüchtlinge gilt das. Und aber es ist eben der radikalen Linken bisher nicht gelungen, diese Kämpfe zusammenzubinden und eben Leute zu motivieren, eben Räume zu schaffen, in denen solche Erfahrungen ausgetauscht und eben zu einer gemeinsamen Praxis entwickelt werden können. Das fehlt, ja.
Und letzten Endes ist es halt auch so, dass wir als radikale Linke auch nicht so viel anzubieten haben. Also warum sollten Leute jetzt auf uns zugehen? Also das ist halt auch so ein Punkt, wo es ein Problem ist. Also was bringen wir denen überhaupt, ne? Irgendwie, außer dass wir vielleicht Recht haben. Naja, wir können auch jetzt ein paar Sachen organisieren oder sowas, haben wir gelernt, so Sachen, aber
okay, die Leute müssen damit verbinden, ey, das sind die Guten, da mache ich mit und dann ändern wir die Welt, weil dann wird es für mich besser, oder? Ich meine, ist ja das, was passieren muss in Köpfen, damit überhaupt eine Bewegung erfolgreich ist, dass ich.
Ja, und das funktioniert eben nicht, indem ich zur prekären Putzmann, zur prekären Wachschützerin hingehe und sage, hier, so musst du dich verhalten, damit du deine Lebensverhältnisse besserst, sondern man muss erstmal von sich selber ausgehen und zu gucken, wie bin ich in meinem eigenen Leben bereit, Widerstand zu leisten. Und das gilt eben auch für andere. Und da ist man eben nicht mit revolutionären Gesamtkonzepten, kann man da eben nicht punkten. Nee, auch wenn man sich vielleicht manchmal wünschen würde.
Nee, ich glaube, den Masterplan gibt es eh nicht, oder? Also da ist. Aber ich meine, das ist doch die große Frage, wie man diese Mehrheiten schaffen kann.
Ja, ist eine gute Frage.
Scheiße, wieder keine Antwort.
Also auf eine Art kann man natürlich auch jetzt, das ist jetzt auch mein Ding, aber ich fände es auch nicht verkehrt, wenn die 20 Jahre Felsfeier, die leider ausgefallen ist, aber nachgeholt wird, wenn die unter dem Motto 20 Jahre im Hamsterrad stattfinden würde, weil sozusagen letzten Endes tauchen bei uns auch immer wieder dieselben Fragen auf. Also es ist nicht so, dass wir jetzt, sozusagen, obwohl wir uns schon auch das viel reflektieren, was wir tun, irgendwie haben wir das Gefühl jetzt, dass wir nicht da großartig weitergekommen sind, und die gesellschaftliche Situation ist jetzt auch nicht so, dass man denkt, jetzt hier bricht bald irgendwas los, was alles umstürzt und so, ne? Also ja, das ist auch ein frustrierender Kampf, den man da führt. Ne?
Nee, klar, ich meine, wenn ich aus meiner eigenen Protesterfahrung, war der einzig wirkliche, direkte, erfolgreiche Kampf die Verteidigung von Bäumen vor meiner Wohnung, wo ich früher gewohnt habe. Die wollten da irgendwie alle Bäume fällen und wir haben da irgendwie ruckzuck so Widerstand organisiert, und da wurden immer mehr Leute, und als dann diese Anhörung war, sind halt 70 Leute triefnass im Regen, Kind und Kegel, Punk, alle irgendwie Oma dahin, und Franz Schulz, heißt er so, Franz Schulz, der Bürgermeister, ist irgendwie die Kinnlade runtergefallen, und die Bäume stehen heute noch. Das ist der einzige Protest, wo ich wirklich konkret gemerkt habe, okay, da funktioniert was. Auch da hat niemand geglaubt, als wir auf der Straße waren.
Naja, die Grünen von Bäumen zu überzeugen, ist jetzt nicht das Schwerste wahrscheinlich.
Nein, es sind natürlich total easy, Bäume, ne? Also das im Vergleich zu einem Krieg verhindern oder Verteilung von Vermögen zu verändern oder, aber es ist, das zeigt natürlich, das geht. Und selbst da, als wir da auf der Straße standen und Unterschriften gesammelt haben, haben Leute gesagt, ja, bringt doch alles nichts, wenn die was die einmal entschieden haben und so. Und es geht halt doch. Ich glaube, vielleicht muss dieses Ding irgendwie rein oder vielleicht müssen wir das vorleben, dass Veränderung möglich ist. Weil wenn ich nicht dran glaube, dann wird es halt noch schlimmer. Also das ist zumindest meine...
Ja, ich glaube, man muss halt auch Erfolge organisieren, ne? Also das ist durchaus, also ich finde, das sollte nicht das oberste Ziel sein, aber das sollte jetzt auch nicht unwichtig sein, wenn man so eine Aktion plant jetzt oder eine Kampagne plant. Was sind auch so Möglichkeiten, damit wirklich was zu erreichen? Und
und wie geht man strategisch damit um, in dass man eben sich erreichbare Ziele setzt erstmal und eben sich nicht selbst als Nonplusultra, wir haben jetzt die ultimative Forderung und so geht's jetzt, selbst sich selbst setzt.
Das ist halt zum Beispiel, um nochmal auf Fels zurückzukommen, auch so ein Punkt, den wir irgendwann gemacht haben, dass wir so eine Checkliste quasi eingeführt haben, wo wir Projekte sozusagen irgendwie erstmal formulieren und dann anhand von verschiedenen Kriterien halt so definieren und dann eine Debatte darüber möglich ist, überhaupt sozusagen macht diese Kampagne Sinn oder nicht. Und das klingt so ein bisschen technokratisch, ist aber eigentlich in der Praxis erweist sich das als ganz sinnvoll und dann wird auch so ein Horizont aufgemacht, wenn man das nochmal evaluiert und ist eigentlich...
Und dann gibt es dann 5 Kreuze für, hat Spaß gemacht, hat irgendwie die Leute mitgemacht oder nicht oder was? Oder
ja, wie kann ich mir das vorstellen? Spaß machen ist bestimmt nicht der allerschlechteste Faktor dabei.
Das gibt es aber ehrlich gesagt in der Checkliste nicht. Also es geht darum, wer ist die Zielgruppe, was wollen wir damit erreichen, wo ist der... sozusagen der revolutionäre Charakter, ne, dieser Kampagne, also wo weist das über das Bestehende hinaus?
Wie lässt sich das in die aktuelle politische Situation einbetten? Wo sind da die Risse, also das Feld zu analysieren, wo man da agieren kann? Wie schafft man es, Leuten aufzuzeigen oder gemeinsam mit Leuten zu entwickeln, wie sie ihre Handlungsfähigkeit verbessern können und so weiter?
Ja.
Moment, jetzt schnell.
Ja, Checkliste.
Checkliste.
Achso, genau, was ich sonst auch noch, ich erlebt habe, was ganz interessant war, also was, ich weiß jetzt nicht, wer uns genau zuhört, aber was Leute, die jetzt sozusagen so mit Linken zu tun haben oder auch selber in der radikalen Linken sind, was ich finde, was ganz interessante Debatten bei Fels sind, ist die Frage um Hierarchien und Machtverhältnisse in der Gruppe. Ich weiß nicht, ob wir da mal...
Gibt es da sicher auch Hierarchien und Machtverhältnisse?
Gibt es, glaube ich, immer, wenn Menschen zusammenkommen.
Genau, also ich meine, das ist wahrscheinlich, aber wie geht ihr damit um? Das klassische Ding ist ja, wenn sich eine Gruppe trifft, dann gibt es immer so ein paar Leute, die reden mehr und lauter und am Schluss hast du irgendwie, sitzen 30 Leute, 5 haben wirklich irgendwas gesagt und 3 haben kurz mal was gesagt und der Rest hat nichts gesagt. Also ein schlecht gelaufenes Plenum.
Ja, und 30 Leute ist halt auch so die Grenze, wo man auch wirklich gut zusammen diskutieren kann. Also das ist auch ein rein praktisches Problem. Genau.
Ja, wir machen das so, also Fels ist ja in verschiedenen Arbeitsgruppen organisiert, die so das Rückgrat der Organisierung bilden und jede Arbeitsgruppe handelt erstmal eigenverantwortlich, aber wir kommen dann immer regelmäßig zusammen, einmal im Monat und diskutieren die Projekte eben gemeinsam, wo eben die einzelnen Projekte vorgestellt werden, wo eben die anderen Gruppenmitglieder nochmal eben auch zustimmen müssen, damit das Projekt auch wirklich unter der Federführung der Gesamtgruppe laufen kann. So sieht das
bei den Vollversammlungen, dann kommen halt schon mal 50 Leute zusammen und dann wird es schon schwierig. Also dann zum Beispiel versuchen wir halt, wir machen halt eine Redeliste, das heißt, die Redeliste ist auch teilweise quotiert, also das heißt einerseits nach Geschlechtern, andererseits aber auch nach Leuten, die noch nichts gesagt haben, dass sie vorgezogen werden. Und dann versuchen wir aber auch sowas wie kleine Arbeitsgruppen wiederum bei der Vollversammlung zu machen. Also dass wir sozusagen Sachen nochmal in einen kleineren Kreis geben und dann wieder zusammenkommen, um diese Situation, das ist ja auch alleine schon rein praktisch mit 50 Leuten, ist es ja schwierig, wenn alle was gesagt haben, dann ist der Tag vorbei. Also dementsprechend, das ist ein Versuch, damit umzugehen, mit Hierarchien. Sonst gibt es aber ja noch ganz viele andere Hierarchien, je nach, was weiß ich, Alter, also Geschlecht hatten wir jetzt schon, aber auch Herkunft, aber auch Wissensstand. Wie lange ist man eigentlich schon bei einer Gruppe? Wer hat welche Kontakte? Was gibt es noch für Hierarchien?
Naja.
Oder Machtverhältnisse?
Wer hat wie viel Zeit? Also wie geht man damit um, dass Leute, die viel Zeit haben und viel rein investieren, dass die auch nicht automatisch bestimmen, was läuft?
Wer viel Macht hat, Macht.
Genau. Oh. Also wir haben immer eine Moderation. Also wir verwenden sehr viel Energie darauf, zu schauen, dass eine gescheite Moderation gibt.
Genau, ja. Das ist dann eine Doppelmoderation, das ist auf jeden Fall, also das ist das Ziel, dass zwei Leute gemeinsam moderieren. Das ist ja auch gar nicht leicht, eine große Gruppe zu moderieren tatsächlich und dann noch zu einem sinnvollen Ziel zu kommen oder Ergebnis zu kommen.
Wir bilden Leute darin aus, zu moderieren oder versuchen eben das Wissen über Moderationstechniken weiter zu vermitteln.
Wir formulieren auch viele hehre Ziele.
Ja. Wir werten das Redeverhalten nach einer Gruppensitzung aus.
Ja, und letzten Endes geht es darum, diese Hierarchien diskutierbar zu machen. Ne? Also es ist gar nicht so, dass wir jetzt glauben, also sozusagen keine Macht für niemand. Ich glaube, das ist zwar ein schönes Ziel, aber das funktioniert nicht so leicht. Ich glaube nur, man muss sozusagen diese Machtverhältnisse diskutierbar machen und auch demokratisch, also sozusagen darüber entscheiden, ne? Basisdemokratisch. Und das ist genau, das sozusagen die Redebeobachtung ist zum Beispiel ein Versuch, dann nochmal, da wird halt hinterher nochmal drüber gesprochen oder zumindest von einer Person, die es gemacht hat, halt nochmal so reingegeben, wie war das jetzt eigentlich, wurde sich aufeinander bezogen, wer hat lange geredet, wer hat kurz geredet, wie war das Geschlechterverhältnis und so Sachen. Mhm. Ja, das ist ein Versuch.
Ja, vielleicht nochmal auf das große Ganze, die Revolution und so, nee, das große Ganze, also wenn ich das richtig verstanden habe, ist Fels eigentlich daran interessiert, eine gesellschaftliche Relevanz für die radikale Linke zu schaffen oder mitzuhelfen, das zu schaffen oder so, ne?
Ja, und dazu gehört eben dieser ganz Komplex, eben Hierarchien abzubauen oder zumindest zu thematisieren. Und ein wichtiges Ziel der Gruppe ist eben auch, mehr zu werden und darüber eben gesellschaftliche Relevanz zu entwickeln und sich nicht selbst genug zu sein.
Das einerseits und andererseits dann in so Bündnisprozessen wie zum Beispiel bei der interventionistischen Linken versuchen wir dann schon auch Linksradikale als wahrnehmbaren Akteur oder Akteurin in größeren Bündnissen zu etablieren und da aber auch ein verlässlicher Partner zu sein zum Beispiel. Ne? Also das ist ja, also wir wollen ja jetzt gar nicht alle radikalen Linken repräsentieren, darum geht es uns nicht. Uns geht's darum, das
ist auch immer schwierig, Alleinvertretungsansprüche und so, da gibt es Ärger, oder?
Da gibt es Ärger und das kann aber auch nicht das Ziel sein. Also da haben wir auch, genau, das ist schon schwierig genug, das innerhalb der interventionistischen Linken eine gemeinsame Position zu finden. Also aber gut, das kriegen wir schon hin. Und da versuchen wir aber dann in größeren Bündnissen mit zum Beispiel Gewerkschaften, mit Parteien, mit anderen ich sage jetzt mal Akteurinnen und Akteuren, also sozusagen da am Tisch zu sitzen und gemeinsam zu diskutieren und da aber auch eine Rolle zu spielen. Und oft ist es ja so, dass radikale Linke in der Vergangenheit sozusagen so die Mobilisierungsaufgabe übernommen haben quasi, aber dann keine Stimme gehabt haben in sozusagen dem Großen und Ganzen. Dann haben es halt die Parteien übernommen oder das tun sie immer noch. Ne? Oder,
das ist immer schwierig, in Bündnis mit Parteien, die versuchen da immer ihren Stempel halt.
Das ist auch teilweise schwierig mit Attac zum Beispiel oder mit anderen, die auch natürlich von den Medien mehr wahrgenommen werden. Und das ist auch oft dann eine vertrackte Situation. Das, natürlich sozusagen sind die auch so ausgerichtet, dass sie öffentlich sein wollen und auch Mitglieder werben wollen und Spenden eintreiben wollen und so weiter. Aber andererseits werden die natürlich auch dann eher angefragt, weil die eine Pressestelle haben zum Beispiel. Ne? Das ist genau, deswegen gibt es bei der IL zum Beispiel auch Sprecherinnen und Sprecher. Bei Fels gibt es auch Pressesprecher und Pressesprecherinnen, die auch erreichbar sind. Also sozusagen, da geht es auch darum.
Vielleicht den Komplex finde ich eigentlich auch noch ganz interessant. Vielleicht sollten wir da noch drauf eingehen, weil also Pressearbeit, linksradikale Pressearbeit war, sagen wir, zumindest in meinen Augen ein oft sehr schlecht bestelltes Feld. Und was uns vielleicht zu einem anderen Thema führt, ist die Nutzung im Netz. Was geht da? Wie seht ihr das? Oder was macht ihr da? Also ihr twittert, ihr habt eine Webseite und so, aber...
Mit einem Facebook-Account.
Facebook, da gab es sicher schöne Diskussionen auch.
Ja, wir haben auch einen Diaspora-Account. Ja, gab es viele Diskussionen, aber ist natürlich ein wichtiges Thema. Also die neuen Medien, also sagen, ich habe auch das Gefühl, da werden wir auch relativ viel wahrgenommen. Wir haben knapp 5000 Freundinnen und Freunde bei Facebook. Das ist jetzt auch was wert, ne? Also sozusagen überhaupt sich mal so kommunizieren zu können, finde ich persönlich. Ich habe jetzt keinen Account bei Facebook, aber ich finde es gut, dass Fels den hat.
Ja, also heißt,
machen Sie. Und sonst glaube ich aber, du hast recht, dass Radikale Linke relativ viel von dem ganzen Web 2.0-Geschichten und sozusagen nicht so viel Medienkompetenz eigentlich haben, ne? Neue Medienkompetenz, auch alte Medien, also auch mit jetzt was Pressearbeit angeht, da ist noch vieles verbesserungswürdig. Das ist übrigens auch ein Teil, wenn ich das richtig erinnere, von der Checkliste, dass sozusagen so Öffentlichkeit und Medien halt da schon mit gleich eingeplant wird, also die Checkliste für Projekte, die wir haben.
Dann richtig Pressearbeit und mit den Journalisten, die man kennt und die auch anrufen zu können. Und was mich, also eine andere Bewegung, die es momentan ergibt, ist im Netz, diese, sag ich mal, Grundrechts-Bürgerrechts-netzpolitische Bewegung. Und was mir da auffällt, ist, dass dort sind eigentlich sehr wenig, sag mal, linke oder linksradikale Positionen vertreten. Also das sind alles, das ist so eine, und das finde ich total schade. Also eigentlich sollte diese netzpolitische Bewegung irgendwie von der radikalen Linken was lernen und umgekehrt könnte, glaube ich, die radikale Linke auch was von dieser Netzbewegung, die es ja sehr gut schafft, irgendwie ihre Stimme zu erheben, ne? Also auch immer wieder in den Prozess reinzubringen, Gesetze zu stürzen und so. Also man, das ist ja durchaus passiert.
Was könnten wir von denen lernen? Also sozusagen eine Medienmacht, wie man da wahrnehmbar wird?
Das ist sicher, ja, ich glaube, das ist schon eine Medienmacht, ne? Also dass da Kampagnen ad hoc organisiert werden können von Leuten, die irgendwie an verschiedenen Orten kollaborativ auf einmal zusammenarbeiten und das dann hochgespült wird in klassische Medien, Online-Medien und dann zum Thema wird und dass die auch sehr viel, die halt so eine klassische, wir rufen deinen Abgeordneten an, Geschichte machen. Ist natürlich jetzt nicht die Aktionsform von radikalen Linken, aber
du hast immer noch im Kopf die Leute, die mit Hasskappe sitzen und Bekennervideos drehen, oder?
Also nichts gegen Bekennervideos, wenn sie lustig sind und sich selber auf den Arm nehmen, finde ich die toll. Nee, aber es ist so eine... genau, das Video... Und auf der anderen Seite hat diese netzpolitische Bewegung ein unglaubliches Vertrauen in diesen Staat. Da meinte ich, da könnten sie vielleicht lernen von der radikalen Linken, dieses, ja, und dann wird es das Bundesverfassungsgericht wird's schon richten und dann werden die das schon, die schlimmsten Gesetze. Also da, aber da fehlt mir so diese Verbindung. Es gibt total wenig.
Ich habe eben gerade gedacht, dass es vielleicht auch was mit der Form zu tun hat, dass im Internet ja Leute sehr individuell unterwegs sind. Also persönlich, sei es auch mit Synonymen, aber als Person und wir natürlich eine andere Struktur haben. Ne? Wir treffen uns und äußern uns als Gruppe. Das ist ein relativ langsamer Prozess und letzten Endes müssten wir uns, glaube ich, alle mehr persönlich, und das ist, glaube ich, auch was man von Occupy lernen kann, wäre es nicht verkehrt, wenn wir uns alle mehr persönlich da im Internet engagieren würden. Ne? Also da im Internet klingt jetzt auch so wie Internetausdrucker. ist nicht so, dass wir sozusagen uns damit nicht auskennen, aber ja, tatsächlich nochmal überlegen, wie können wir auch persönlich als Individuen da aktiv sein. Und das ist aber ein bisschen eine andere Form, ne? Einfach. Und ja, das ist die Frage, worauf konzentriert man sich? Und ist eine Diskussion wert.
Ist ja gar nicht so gemeint, dass jetzt Fels muss das und das machen. Ich finde nur interessant, was da passiert. Also wenn du Anonymous dir anschaust, die ja auch, sagen wir mal, zivilen Ungehorsam machen in weiten Teilen mit virtuellen Sitzblockaden und so. Oder was da einfach auch möglich ist. Also ich meine, abgesehen jetzt von den Möglichkeiten, dass du heute eine Zeitung nicht mehr drucken musst, sondern sie einfach irgendwie an die Leute schicken kannst als PDF, kostet dich nichts. Oder dass deine Videos, die musst du nicht irgendwie in Verteilern. Und dass das viel leichter geworden ist eigentlich für linke Gruppen auch, oder insgesamt wahrscheinlich für alle, ihre Meldungen oder ihre Texte oder Bilder, Videos, auch so eine Gegenmacht, ne? Also bei Demonstrationen. Wie steht eigentlich dazu? So, dass dieses überall eine Kamera nervt ja auch ganz schön.
Ist aber auch problematisch. Also bei vielen Demonstrationen, wo es im Nachhinein Strafverfolgen gab, haben sich die Bullen eben über YouTube irgendwie die Gesichter rausgesucht. Das ist halt ein zweischneidiges Schwert, das man da in der Hand hat sozusagen. Also Wir haben einfach bisher zu netzpolitischen Fragen oder zu eben das Netz nicht nur als Medium zu betrachten, sondern als politisches Feld. Das ist eben bei uns noch eine große Leerstelle, würde ich auch so sehen. Wir haben zwar verschiedene Webauftritte und wenn wir eine Kampagne haben, haben wir eine neue Webseite auf und machen Blogs und versuchen da möglichst viel zu machen, aber es ist noch sehr rudimentär entwickelt.
Ja, ich würde auch denken, dass wir da also viel lernen können. Ne? Das wäre tatsächlich eine fruchtbare Überschneidung, die da stattfinden könnte. Ich für mich persönlich habe ja so ein bisschen das Gefühl, dass es auch mit dieser Freiheit statt Angst-Demo irgendwann da einen Bruch gab, ne? Zwischen radikalen Linken und Gemäßigteren. Also ich erinnere mich an, ich weiß nicht mehr genau in welchem Jahr das war, ich glaube es war im ersten Jahr, wo die stattgefunden hat, da haben wir uns auch noch mit einem Euro-Mayday-Blog an der Demonstration beteiligt und da gab es aber von sozusagen den Organisatoren relativ unsolidarisches Verhalten gegenüber dem antikapitalistischen Blog, also ein Blog, der von der Polizei schon von vornherein angegangen wurde
und gefilmt wurde und da wurde gar nicht dann...
Ja, und wegen Seitentransparenten und dann sozusagen hat letzten Endes die Demo-Leitung halt zugestimmt, dass dieser Block abgetrennt wurde von der Demo und genau, sozusagen die der Polizei ausgesetzt und wir haben dann auch unseren Block auch aufgelöst, weil wir das unmöglich fanden und das war so ein bisschen so auch die Nachbereitung von dem Ganzen, das war der Punkt, wo wir dann auch diese ganze Freiheit statt Angst-Geschichte erstmal sein gelassen haben, weil wir davon richtig abgenervt waren.
Aber es gibt auch vielversprechende Ansätze. Also gerade was jetzt Dresden angeht, da sehe ich persönlich eine große Chance, dass eben Fragen von Antifaschismus, antifaschistischem Engagement auf der Straße und eben der Kampf gegen die autoritäre Politik des sächsischen Staates, dass das ineinander greift. Und da gibt es ja auch sehr viele Ansätze zu und das könnte eine Initialzündung werden für so verstärkte Aktivitäten, wo eben radikale Linke und kritische Netzaktivistinnen eben mehr zusammen machen könnten.
Ja, also fände ich gut.
Ja, also an der Stelle kann man ja auch mal den Appell formulieren, wir sind eine offene Gruppe.
Genau, Fels ist eine offene Gruppe und wie kann ich jetzt mitmachen, wenn ich bei Fels mitmachen
will? Also, ja bitte.
Max, dann sag du das doch.
Also es ist so, dass wir haben einmal im Monat, immer am letzten Dienstag im Monat im Freien Neukölln, das ist eine Kneipe in Neukölln, in der Panierstraße, Ecke Weserstraße, da haben wir einen Stammtisch, da kann man uns kennenlernen. Können uns natürlich auch Mails schreiben, fels-berlin.de ist die Internetseite und genau, prinzipiell freuen wir uns, wenn Leute vorbeikommen, aber die müssen nicht unbedingt mitmachen, die können auch uns einfach mal treffen wollen, irgendwas mit uns besprechen wollen, dafür sind wir da und genau, für Leute, die mitmachen wollen, sozusagen ist das erstmal der erste Anlaufpunkt und dann genau, sagen wir da alles weitere, also es gibt dann sowas wie so ein Einführungsgespräch, das ist jetzt keine Prüfung in dem Sinne, aber da gibt es dann halt nochmal genauere da gibt es dann nochmal genaue Informationen über die Gruppe und da sozusagen wird Leuten die Möglichkeit gegeben, nochmal sozusagen Einblick dazu da rein zu gewinnen und sich dann zu entscheiden, wollen wir da mitmachen oder nicht. Also man muss auch dazu sagen, wir sind jetzt keine Gruppe, wo man jetzt irgendwie mal zweimal gucken kommt und dann wieder geht. Also wir wollen schon, dass die Leute ein gewisses Commitment mitbringen. Also das heißt, wenn sie sagen, ja, wir wollen halt uns politisch engagieren und da sozusagen aktiv sein, dann erwarten wir auch von den Leuten, dass sie halt sozusagen nicht zweimal kommen und dann wieder gehen, sondern sich das schon überlegt haben.
Ja, und für die Leute, die jetzt nicht in Berlin leben und auf Fels zugehen und sagen, wir haben Lust, uns mit euch gemeinsam politisch zu organisieren. Es gibt auch noch die Webseite der Interventionistischen Linken, dazwischengehen.org und die Aranka hat auch eine eigene Webseite, aranka.org.
Mit Doppel-R.
Warum wird das oft falsch gemacht?
Ne, es gibt den Pudding von Dr. Oetker, der heißt Aranka mit einem R. Irgendwas ganz Unleckeres. Lasst euch davon nicht abschrecken, bitte.
Ja, dann vielen Dank für das Gespräch.
Ja, danke an dich, an euch, dass ihr uns eingeladen habt.
Vielen Dank, John F. Nebel.
Ja, danke und weiterhin viel Erfolg, schöne Aktionen und irgendwann wird es schon noch klappen, dass wir das System über den Haufen werfen, oder?
Ja, wir sind ja Berufsoptimisten.
Eben, muss man.
Na dann, schönen Abend noch.
Ciao. Tschüss.